Vielen Dank, Henry, für Psalm 103, die du uns zitiert hast. Und das ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema von heute. Es ist bereits eingeblendet. Es geht natürlich um Jesus Christus und um seine Erhabenheit über uns Menschen. Heute geht es um uns. Das letzte Mal ging es um Engel. Heute geht es um uns. Christus ist erhabener als wir Menschen. Und damit betrachten wir den zweiten Kapitel des Hebräerbriefes. Und wir haben festgestellt, dass Jesus Christus erhabener ist als die Engel, wie gesagt. Und wir hatten diese Folie gehabt, da wurde Jesus Christus mit einem Edelstein verglichen, der praktisch sich wunderbar abhebt und Hintergrund. Dann kommt er gut zur Geltung. Und das finden wir im Hebräerbrief. Und das war im Kapitel 1 der Fall, in dem der Schreiber uns anhand von 7 Versen aus dem Alten Testament praktisch Jesus seine Einzigartigkeit herausgestellt hat. Und ihr seht auch die 7 Punkte. Ich habe das hier noch einmal in etwas andere Worte gefasst, weil ich das so spannend finde, wie es sich auch anders ausdrücken lässt. Christus besitzt eine einzigartige Sohnschaft. Christus ist Gottes geliebter Sohn. Christus ist der Einzige, der anbetungswürdig ist. Christus ist der königliche Messias. Christus ist der ewige und gerechte König. Christus ist unveränderlicher Schöpfer. Christus ist der erhöhte Herrscher, der zur Rechten des Vaters im Himmel auf dem Thron sitzt. Im Abschnitt heute geht es, wie gesagt, um uns Menschen, denn Jesus Christus ist natürlich erhabener als wir. Ist es eigentlich nicht logisch, wenn man weiß, Jesus Christus ist Gott, warum müssen wir uns damit beschäftigen? Aber weil Jesus Christus eben auch Mensch ist, wird betont, dass er erhabener ist als der ranghöchste Mensch, sage ich mal. Und es ist auch uns Menschen oft nicht klar, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Und deswegen beschreibt es uns der Hebräerbrief auf wunderbare Weise. Ich habe diesmal eine Übersicht erstellt, den Aufbau des Hebräerbriefes. Er lässt sich in 5 Punkte unterteilen. Die ersten 3 großen Punkte, die jeweils mit Kapiteln getrennt sind. Da geht es um Jesus Christus, seine majestätische Stellung, sein überragendes Priestertum und seinen erhabenen Priesterdienst. Allerdings lassen sich diese einzelnen Themen nicht kapitelweise trennen, sondern teilweise sind Überschneidungen. Und ich habe aber die einzelnen Verse wegen der Warnungen, die uns der Verfasser hinterlassen hat. Die erste Warnung, und damit werden wir uns auch heute beschäftigen, Warnung vor Gleichgültigkeit. Im zweiten Teil geht es um Warnungen vor Unglauben und im dritten Teil Warnung vor Abfall. Und die letzten beiden Punkte, ziemlich am Ende des Hebräerbriefes, da geht es um uns Menschen, um uns Gläubige, und zwar um unser Vorrecht eines Gläubigen und das Verhalten eines Gläubigen und dazu auch wieder zwei Warnungen vor dem Sündigen und vor der Nachlässigkeit. Insgesamt ist der Hebräerbrief auch so aufgebaut, dass der Schreiber einen kurzen Lehrteil geschrieben hat und dazu meistens oder sehr oft die passende Anwendung und dann natürlich auch die passende Warnung. So ungefähr ist der Hebräerbrief aufgebaut. Und heute lesen wir tatsächlich das gesamte zweite Kapitel. Es sind 18 Verse. Also es wird etwas sportlich. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. Hebräer 2, ab Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ich habe dieses Kapitel in drei Punkte eingeteilt für heute. Das ist die Gliederung. Punkt 1, Warnung, nicht am Evangelium vorbeizutreiben. Weil die Botschaft durch Engel, es war ja die Botschaft des Gesetzes, so ernst war, so ist die Botschaft durch den Sohn. Der Sohn, der die Botschaft verkündigte, die verkündigte Rettung, sie ist ja noch viel verbindlicher. Und der zweite Punkt, Jesus, wahrer Mensch, dem alles unterworfen ist. Und Jesus ist für eine Zeit ein wenig niedriger als die Engel geworden, um wirklich Mensch zu sein und ist jetzt dafür mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und drittens, Jesus, unser Bruder, der mitfühlt. Er schämt sich nämlich nicht, uns Brüder zu nennen, hatten wir auch gerade gelesen. So wird er ein barmherziger und treuer Hohepriester, der uns in Versuchungen helfen kann. Diese Warnung, von der wir vorhin gehört haben und die jetzt auch hier nochmal aufgeführt ist, ich hoffe, man kann das rot auch erkennen. Diese Warnung ist nämlich eine Schlussfolgerung. Eine Schlussfolgerung aus Kapitel 1 und deswegen beginnt das Kapitel einfach mit dem Wort darum. Und was haben wir dort gehört? Die Überlegenheit und Vollkommenheit des Herrn Jesus, der die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hatte. Und abgleiten, dieses Wort, das kam mir erstmal vor wie ausrutschen. Ich dachte, abgleiten, irgendwie hört sich das wie ausrutschen an. Dabei ist es ein Begriff aus der Schifffahrt. Es gab schon lange Schifffahrtswege oder Wasserstraßen, und die man ja mit Segelschiffen befuhr. Verbrennermotoren gab es damals nicht und die sind auch heute schon nicht mehr modern teilweise. Aber damals war ein Segelschiff ein sicheres und ein relativ günstiges Fortbewegungsmittel, weil man den Wind als Antrieb nutzen konnte. Und deswegen war es relativ einfach, auf See unterwegs zu sein. Und ein anderer Ausdruck für Abgleiten ist dieses am Ziel vorbeitreiben. Und viele Empfänger dieses Briefes, sie standen in der Gefahr, gleichgültig zu sein und sozusagen am sicheren Hafen vorbeizutreiben. Und wir haben schon gehört, dass die Juden dem Dienst der Engel in ihrer Geschichte einen ganz besondere Bedeutung zuschrieben oder zusprachen. Zum Beispiel das Ereignis bei der Gesetzgebung auf dem Berg Horeb, wo damals Zehntausende von Engeln bei der Gesetzgebung dabei waren. Wir hatten das in 5. Mose 33 uns angeschaut. Und das war dieses durch Engel gesprochene Wort. Und bei Übertretung und Ungehorsam gab es gerechten Lohn nach der Gesetzgebung. Und das hört sich hier auch nicht theoretisch an, denn es war sehr praktisch. Und die Konsequenzen, die sah man dann zum Beispiel im Tempel. Ich habe hier so eine Zeichnung gefunden, wo man tatsächlich in der Mitte den Brandopferaltar sieht. Ich hoffe, ich kann das hier irgendwie einblenden. Genau, darum geht es. Hier die zwei Ecken sieht man. An den Ecken befanden sich Hörner und das ist praktisch dieser Brandopferaltar. Und dort gab es praktisch beim Verschulden gegen das Gesetz gab es Opferpflichten. Es musste ein Sünd- oder ein Schuldopfer gebracht werden bei Verstoßen. Also es war praktisch nicht Lohn in dem Sinne, sondern es war eine Strafe. Man musste etwas machen. Man musste praktisch ein Tier opfern. Oder man konnte bei Nichteinhaltung des Gesetzes unrein werden. Und im schlimmsten Fall wurde man ausgerottet. Und das heißt nichts anderes als Todesstrafe durch das jüdische Gericht. Oder teilweise auch durch Gottes direktes Eingreifen. Und jetzt kommt die Frage, mit der in erster Linie die Personen angesprochen werden, die dem Evangelium gegenüber gleichgültig waren. Wenn Ungehorsam diesem älteren Bund, der damals durch das Gesetz aufgestellt wurde, wenn dieser Ungehorsam diesem Bund so schweres Gericht nach sich zog, dass es teilweise bis zur Todesstrafe ging, wie viel schlimmer wird das Gericht über Ungehorsam sein gegen diesen neuen Bund der Gnade, der uns praktisch durch den Herrn Jesus Christus vermittelt wurde. Das Gesetz wurde gegeben, um zu zeigen, was die Menschen tun mussten. Das Evangelium wurde später gegeben, um zu zeigen, was Gott getan hat. Und das sind völlige Gegensätze. Der Ursprung ist der gleiche. Der Ursprung kommt von Gott, aber hat eine komplett gegensätzliche Wirkung. Und ich finde dieser Ausdruck so große Errettung, es ist ein sehr starker Ausdruck. Und den zu missachten, ist viel schlimmer, als das Gesetz zu missachten. Das Gesetz zu missachten war auch schlimm, aber eben diese so große Errettung nicht zu beachten, ist viel, viel schlimmer. Die Israeliten, die nicht in das versprochene Land damals kamen, sie gingen ja nicht hinein, weil sie ja gegen das Gesetz verstoßen haben. Das heißt aber nicht, dass automatisch alle verloren gegangen sind. Mose ist ja auch nicht hineingegangen. Auch er durfte nicht hinein, aber Mose ist gerettet worden. Und Gott selbst hat diese Botschaft durch Zeichen und Wunder bestätigt. Es sind ja ungefähr 30 Jahre vergangen, seitdem der Herr Jesus gestorben und auferstanden war. Und dann wurde der Hebräerbrief circa verfasst. Und in dieser Zeit wurden die Apostel durch den Heiligen Geist befähigt, zu reden und zu handeln, was über ihre eigene Kraft hinausging. Es war der Geist, der es in ihnen, der es möglich machte. Es sind dann nämlich Heilungen geschehen, es sind Rettungen geschehen, bei denen sogar Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden. Aber alle diese Kraftwirkungen hatten das Ziel, die Wahrheit des Evangeliums zu bestätigen, dieser so großen Errettung. Und die Worte, die wir da lesen, nach seinem Willen, zeigen, dass der Heilige Geist es diese Wundertaten so austeilt, wie es ihm gefällt. Und heute dürfen wir nicht von ihm als Antwort auf Gebete unbedingt Wunder einfordern. Denn Wunder waren zu allen Zeiten eher die Ausnahme. Bin ich aber zu weit. Entschuldigung. So. Punkt 2. Jesus war ein Mensch, dem alles unterworfen ist. Hier erfahren wir, dass Gott die zukünftige Welt, also das tausendjährige Reich, nicht Engeln unterstellen wird. Es wird ein Zitat aus Psalm 8, Verse 5 bis 7 zitiert. Und damit werden wir Menschen zusammen mit dem Menschensohn ins Blickfeld gerückt. Wenn man das Universum anschaut, diese unendliche Weiten, was ist der Mensch? Wir hatten das vorhin gehört aus dem Psalm 103. Was haben wir da gehört? Der Mensch wird mit Staub verglichen. Und wir sind so klein gegenüber diesem riesigen Raum. Aber Gott denkt an uns und achtet auf uns. Wir leben ja in einer lichtverschmutzten Gegend. Deswegen können wir leider nicht so einen richtig schönen Sternenhimmel kriegen wir selten zu Gesicht. So richtig, wo man Sterne sieht, die man ja eigentlich nicht sehen kann. Und durch diesen Anblick, allein durch den Sternenhimmel, sind Menschen sogar schon zum Glauben gekommen. Kommt euch dieser Ausdruck Sohn des Menschen bekannt vor? Im Vers 6. Jesus Christus gebraucht nämlich diesen Ausdruck ungefähr 80 Mal und bezieht ihn auf sich selbst. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn nämlich als Krone über seine Schöpfung gesetzt und ihm geboten, fruchtbar zu sein, über die Tiere zu herrschen, ja, sich die Erde im Grunde untertan zu machen. Aber warum sehen wir das nicht? Warum sehen wir nicht, dass die Erde ja eigentlich uns unterworfen ist? So gesehen sind wir schon auf der Erde die Herrschenden. Aber wenn man das geistlich betrachtet, dann stimmt was mit dieser Welt nicht. Auch jetzt kam die Botschaft gestern durch, wieder neue Konflikte, ein Angriff, der losgegangen ist. Und die Antwort ist, dass der Mensch durch den Sündenfall im Paradies praktisch ja seine Herrschaft Satan abgegeben hat. Und die Sünde von Adam und Eva brachte den Fluch über die Schöpfung. Friedliche Tiere wurden auf einmal gefährlich und der Boden fing an, Dornen und Disteln zu tragen. Wenn aber der Menschensohn wiederkommt und dann auf dieser Erde tatsächlich regieren wird, dann wird Jesus ja dieses Unmögliche möglich machen, was damals Adam und Eva verloren haben, diese Herrschaft. Dann wird er mit uns Menschen auf dieser Erde regieren. Also diese Welt hat noch eine wundervolle Zukunft vor sich. Diese tausendjährige Friedenszeit. Und dann wird der Teufel für diese tausend Jahre im Abgrund gebunden sein. Für eine kleine Weile wurde Jesus unter die Engel erniedrigt, hatten wir gelesen, oder lesen wir da, indem er ein wirklicher Mensch wurde. Und der Grund wird hier auch genannt, damit er für uns leiden konnte. Warum ist Jesus eigentlich nicht als Engel auf die Erde erschienen? Lesen wir nicht oft die Erscheinung oder den Ausdruck Engel des Herrn. Wir finden diesen Ausdruck über 30 Mal in der Heiligen Schrift, wo Gott praktisch als Engel des Herrn erscheint. Und das bedeutet, dass Gott eine für uns Menschen erträgliche Gestalt annimmt, damit er uns gegenübertreten kann und mit uns kommunizieren kann, ohne dass wir sterben. Denn jeder, der Gott sehen würde, würde sterben. Aber wenn Jesus als Engel erschienen wäre, könnte er nicht für uns sterben. Denn Engel sterben nicht. Engel leben ewig. Engel können nicht sterben. Aber Menschen, die sterben. Wir haben diese Woche auch gehört, ein Bekannter ist gestorben und Mittwoch ist Beerdigung. Also es ist wahr, Menschen sterben. Und nur ein Mensch konnte für Menschen sterben. Und der Tod, die Auferstehung von Jesus, sie bilden gerade das Zentrum Gottes gnädigen Rettungsplanes. Und durch die Menschwerdung, durch Jesus Christus, sein Sterben und Auferstehen, hat er diese ursprüngliche Bestimmung des Menschen erfüllt und wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und sitzt heute zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist das Wunderbare. Das ging nur dadurch, dass Jesus nicht als ein Engel erschienen ist, Engel des Herrn, sondern tatsächlich Mensch geworden ist. Dritter Punkt, Jesus, unser Bruder, der mitfühlt. Über diesen Ausdruck habe ich länger nachgedacht. Und wenn man den Nebensatz herausnimmt und nur den Hauptsatz hervorhebt, das habe ich hier mit gelber Farbe gemacht, wie kann es angemessen sein, dass Gott, der Vater, seinen einzigen Sohn durch Bestrafung vollkommen macht? Und das hat etwas mit Gottes Charakter zu tun. Denn Gott ist vollkommen heilig und vollkommen gerecht. Das ist sein Charakter. Gottes Wesen ist Liebe. Auch davon haben wir schon im Lied gehört. Aber sein Charakter ist Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir können uns das nicht vorstellen. Denn wir sind in Sünde geboren. Und das bedeutet, dass wir eine Natur haben, die unser ganzes Leben gegen Gott rebelliert. Und das bedeutet, dass unser menschliches Herz uns immer zur Ungerechtigkeit verleitet. Und wenn wir dann ungerecht handeln, dann rechtfertigen wir sogar unser Verhalten, indem wir die Schuld von uns abweisen. Wenn wir lügen zum Beispiel, dann rechtfertigen wir uns und sagen, das war ja nur eine Notlüge. Und ich musste schwindeln und ja, ist halt so. Oder wenn wir stehlen, dann rechtfertigen wir uns und sagen, ich habe es so nötig. Und der andere, der hat so viel davon. Was ist daran schlimm? Oder wenn wir untreu sind, dann rechtfertigen wir uns und sagen, ah, das wird ja sowieso keiner erfahren und dieser eine Seitensprung. Zu so etwas verleitet uns unser Herz. Anstatt Gott zu verherrlichen, rebellieren wir gegen die Wahrheit und somit gegen Gottes Gerechtigkeit. Die Sünde hat Gottes Ordnung zerstört. Und ich versuche es jetzt mal zu veranschaulichen mit einer Balkenwaage. mit einer Waage, die nicht ausgeglichen ist. Es ist jetzt auf dem Bild nicht so, aber ich glaube, wir kennen dieses Messinstrument. Wenn die Gewichte nicht gleich verteilt sind, dann kippt die Waage entweder nach links oder nach rechts herunter. Und ein anderes Wort für angemessen ist zum Beispiel verhältnismäßig oder recht. Aber wenn eine Seite überwiegt, dann ist es nicht mehr verhältnismäßig, dann ist etwas Unrecht. Wenn eine Waage wieder ausgewogen ist, wenn auf der anderen Seite das gleiche Gewicht belastet, dann wäre die Waage ausgewogen oder ausgeglichen. Und um die Sünde aus der Welt zu schaffen, musste also jemand auf der anderen Seite gerichtet werden. Und genau das ist auf Golgatha geschehen. Jesus wurde nämlich angemessen bestraft. Durch das Leiden und durch das Leiden zum Urheber unseres Heils vollendet, wie wir das gelesen haben. Und das hört sich so ein bisschen an, als wäre Jesus vor dem Leiden nicht vollkommen gewesen. Aber Jesus war schon immer vollkommen und sündlos. Aber als Mensch musste er nämlich etwas lernen. Philipper 2, Vers 8: Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Erniedrigung und Gehorsam ist etwas, was Jesus vor seiner Menschwerdung nicht kannte. Weil er aber für uns stellvertretend gelitten hat, ist er dieses vollkommene Vorbild für uns Gläubige geworden, weil er sich erniedrigt hat und gehorsam geworden ist. Und die nächsten drei Verse betonen sein vollkommenes Menschsein, in dem bewiesen wird, dass er wirklich einer von uns Menschen ist. Jesus ist der, welcher heiligt. Wir sind die, die geheiligt werden. Und zusammen sind wir alle von einem Gott, dem Vater. Und weil Jesus ein wirklicher Mensch wurde, schämt er sich nicht, uns seine Nachfolger Brüder zu nennen, weil wir eine gemeinsame Herkunft haben. Und das ist dieser Psalm 22, Vers 23, der zitiert wird. Es ist ein Kreuzespsalm. Und da spricht der Messias prophetisch durch David, dass der Menschensohn, wenn er auferstanden sein wird, wird er seinen Brüdern den Namen seines Vaters verkündigen. Wenn aber jemand seinen Brüdern von seinem Vater verkündigt oder erzählt, dann haben sie logischerweise denselben Vater, nicht wahr? Und die folgenden Verse, die sind in Orange, die bestätigen ebenfalls die Menschlichkeit des Herrn Jesus, dass er ein wirklicher Mensch geworden ist. Denn wäre er nur Gott, dann bräuchte er zum Beispiel nicht sein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, auf seinen Vater. Oder siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Es hört sich an wie ein anderes Thema, aber es ist das gleiche Thema. Messias sagt, mein Vater, schau, das sind meine Nachfolger. Sie folgen mir. Sie haben mir geglaubt. Weiter wird beschrieben, warum er den Kindern des Fleisches, also uns, gleich geworden ist. Damit er durch den Tod den machtlos machen konnte, der die Macht über den Tod hatte, und das ist der Teufel. Mit dem Sieg über den Tod machte er den Teufel nämlich machtlos gegenüber allen, die errettet sind. Und dazu habe ich diese Situation aus der Wanderung des Volkes Israel. Sie gingen durch das Rote Meer damals. Man weiß auch tatsächlich ziemlich genau, wo die Stelle gewesen ist. Und da praktisch die Ägypter, die Soldaten, sie jagten dem Volk Israel nach und das Volk Israel war tatsächlich in Todesgefahr. Sie sind gerade aus der Todesfurcht der Sklaverei entkommen und jetzt haben sie den Tod sozusagen wieder im Nacken. Aber ich habe mir so vorgestellt, wenn Mose da so steht und die Ägypter, die da ankommen, die Soldaten, die sehen die hohen Wasserwände und denken, wehe, der alte Mann lässt seine Hände jetzt sinken. Und ungefähr so war das, muss es wohl ungefähr so gewesen sein. Und dann haben sie diese Situation nicht überlebt. Gott hat praktisch diesen Tod durch den Tod besiegt. Und so war die Gefahr vorüber. An unser geistliches Leben kann der Teufel nämlich nicht drankommen, weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und Todesfurcht ist Sklaverei. Und das hat bei einem Kind Gottes aufgehört. Wir sind keine Sklaven des Todes mehr. Natürlich, auch Gläubige können sehr schmerzvoll sterben, unter Qualen. Aber tief im Inneren wissen sie, danach sehe ich meinen Herrn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ist Jesus eigentlich auch für die Engel oder für die gefallenen Engel gestorben? Oder ist Jesus nur für uns Menschen gestorben? Als die Engel damals dem Luzifer gefolgt haben, praktisch in der unsichtbaren Welt, und da war ihre Entscheidung definitiv. Sie war ein für alle Mal. Denn wir lesen in der Offenbarung, dass dem Teufel damals ein Drittel der Sterne gefolgt ist. Und Sterne beschreiben in dieser Situation Engel. Und so haben sie ihre Entscheidung in der Gegenwart des Thrones Gottes getroffen. Sie wurden nämlich nicht verführt, sondern sie haben sich bewusst und definitiv entschieden, ihren Herrn zu wechseln. Adam und Eva wurden verführt. Und deshalb hat der Sieg auf Golgatha nur Auswirkungen für die Nachkommen Abrahams, also für uns Menschen. Ich komme zum Schluss und in den letzten Versen, da wird ein bedeutender Unterschied gemacht oder herausgestellt. Weil seine Aufgabe darin bestand, uns von dem ewigen Tod zu erlösen, musste Christus in allen Dingen uns gleich werden, aber mit einer gewaltigen Ausnahme. Er hat nämlich nie gesündigt und kam auch nicht mit einer verdorbenen Natur auf die Welt wie wir. Jesus wurde durch sein Herz nicht betrogen. Und sein vollkommenes Menschsein hat es ihm möglich gemacht, als ein barmherziger Hohepriester vor Gott zu sein. Und die Aufgabe eines Hohepriesters im Tempel bestand darin, die Sünden des Volkes, aber auch seine eigenen Sünden zu sühnen. Es gab viele Hohepriester in der Zeit, als der Opferdienst ausgeführt wurde. Und jedes Jahr am Passafest wurde durch den Hohepriester das Schlachtopfer dargebracht und das Blut in das Allerheiligste hineingetragen und auf die Bundeslade gesprengt. Aber das Blut von Tieren konnte keine Erlösung bewirken, sondern es war nur ein Hinweis auf das vollkommene Schlachtopfer des Menschensohnes. Und Jesus brachte sich selbst als das vollkommene Sündopfer dar. Er starb freiwillig an meiner und deiner Stelle. Und das ist diese sogenannte große Errettung. Was bedeutet diese so große Errettung für dich? Was bedeutet sie für mich? In der Zeit des Gesetzes damals brachte die Nichtbeachtung ein irdisches Gericht. Alle, die nicht geglaubt haben, mussten in der Wüste sterben. Heute leben wir in der Zeit der Gnade. Und das Nichtbeachten dieser so großen Errettung wird ein ewiges Gericht zur Folge haben. Und dieser Abschnitt endet mit einem Versprechen, und das ist grün, dass Jesus allen helfen kann, die versucht werden. Auch wenn du glaubst, meine Versuchung ist zu stark, ich kann nicht widerstehen, doch auch dir kann Jesus helfen. Glaubst du das? Du darfst es glauben. Amen.